Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer neuen Zugehört-Folge. Mein Name ist Oberstleutnant Michael Gutzeit und ich sitze hier in unserem kleinen Studio mit einer Größe der Politikwissenschaften mit Herrn Professor Dr. Carlo Massala. Ich denke, ich muss ihn nicht vorstellen, aber wenn Sie das wünschen, dann möchte ich doch noch sagen, von der Universität der Bundeswehr in München, Herr Professor, herzlich willkommen hier bei uns.
Herr Oberstleutnant, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns wirklich sehr. Wir freuen uns nämlich auch sehr, dass Sie mit uns über dieses interessante Thema sprechen. Die Folge habe ich genannt Drama, Drohungen und Drohnen, Washington, Moskau und die NATO.
Ein sehr klar eingegrenztes Thema.
Es ist nämlich auch deswegen interessant, weil ich habe im September gelesen, dass die NATO im Krieg mit Russland ist. Nämlich sagte das Dmitri Peskov vor kurzem über die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti. Und vor einem halben Jahr, wenn ich mich noch recht erinnere, sagte der russische Botschafter, bis jetzt nicht im Kriegszustand. Aber wo stehen wir jetzt?
Naja, laut Wladimir Putin ist der Westen schon lange im Krieg mit Russland. Also von daher ist diese Peskow-Aussage jetzt nicht besonders neu. Und in der Tat, der Botschafter in den wenigen Interviews, die er dann deutschen Medien gibt, hat immer einen anderen Zungenschlag, ne? Aber ich glaube sozusagen aus der Selbstwahrnehmung Russlands heraus ist Russland im Krieg mit dem Westen. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass Russland ja seinen eigenen Leuten, also der eigenen Bevölkerung, ja auch irgendwie erklären muss, warum es in dieser aus russischer Sicht kleinen, schwachen Ukraine militärisch nicht besonders gut vorankommt. Und das kann man dann halt externalisieren, indem man sagt, naja gut, klar, die NATO, der Westen, unterstützt die Ukraine und zwar jetzt nicht nur mit Waffenlieferungen, sondern auch darüber hinaus. Und dann wird es verständlich, wenn Russland im Krieg mit der NATO ist, warum es dann halt nicht so schnell vorangeht, wie man eigentlich erhofft hätte.
Wenn ich mich recht erinnere, ist es aber so, dass es da auch eine neue Qualität gegeben hat, weil bis vor kurzem war man immer der Meinung, Russland gräbt sich Zentimeter für Zentimeter in der Ukraine nach vorne. Jetzt habe ich aber gelesen, Pokrovsk zum Beispiel wird wohl nicht fallen. Es gibt Meldungen, russische Truppenteile werden eingekesselt. Selenskyj sagt, die russische Großoffensive im Sommer, die ist sozusagen jetzt abgesagt. Ist das etwas Neues für Russland? Und deswegen kommt es jetzt auch auf die Idee, seine Flüge in den Luftraum Estlands durchzuführen oder eben einfach mal fast 20 Drohnen über Polen landen zu lassen, mehr oder weniger.
Dahinter steckt ja die Annahme, dass Russland durch diese Sachen davon ablenken will, dass man in der Ukraine halt solche Probleme hat. Ich bin da nicht ganz überzeugt davon. Ich glaube sozusagen, es ist eine parallele Strategie, die wir seit 2 Jahren verfolgen können und die jetzt an Risiko zunimmt, sagen wir es mal so. Also Russland wird immer risikofreudiger bei dem, was es macht. Es geht weiterhin darum, in den Ländern oder in den Gesellschaften der Staaten, die die Ukraine unterstützen, vor allen Dingen der europäischen, Angst auszulösen. Angst vor der großen Eskalation zwischen Russland und der NATO und dann über die Gesellschaften sozusagen die Einwirkung auf die Regierungen, dass jetzt mal Schluss sein müsste mit dieser Unterstützung der Ukraine und dass man jetzt halt irgendwie eine Lösung finden müsste für diesen Krieg, was aus russischer Perspektive bedeutet, auf die russischen Maximalforderungen einzugehen. Also von daher glaube ich nicht, dass es eine Ablenkungsstrategie ist. Ich glaube, das ist eine Strategie, die wir seit 2 Jahren sehen, aber die jetzt letzten Endes, die Russen nehmen immer mehr Risiko in Kauf, sagen wir es mal so.
Ja, das kann ich auch beobachten, vor allem aber auch, was die Kommunikation der Politik angeht, weil der tschechische Präsident Peter Havel hat gesagt, ja, können wir auch einfach mal abschießen. Was halten Sie von Vorschlägen wie diesen, auf diese Provokation einzugehen?
Also wir reden ja heute an dem Tag, an dem der NAC, also der North Atlantic Council, getagt hat und ein Statement abgegeben hat zu der Luftraumverletzung in Estland. Und letzten Endes in diesem Statement, ich paraphrasiere das mal, gesagt hat, wir sind bereit, alle nicht-militärischen und militärischen Mittel einzusetzen, wenn es notwendig ist. Und ich glaube, das ist die richtige Nachricht. Ja, ich habe diese, dann schießt sie doch einfach ab, habe ich immer für problematisch gehalten. Nicht nur, weil das völkerrechtlich problematisch ist, also selbst wenn ein russischer Kampfflieger sozusagen eine Luftraumverletzung durchführt, gibt es noch keine Handhabe, ihn sofort abzuschießen. Ne? Also dann ist ja mal die Frage, ist er bewaffnet, was ist die Intention und so weiter und so fort und...
Aber die Türkei hat das 2015 einfach gemacht, als Mitglied der NATO.
Ja, das ist richtig, aber das ist, glaube ich, nicht zu vergleichen. Weil die Türkei hat damals einen russischen Flieger abgeschossen, der aus Syrien kam. Die Türkei war im syrischen Bürgerkrieg oder im syrischen Konflikt aktives Mitglied und hatte ohnehin hohe Alarmbereitschaft an der syrischen Grenze. Und das ist was anderes, als wir gerade haben im Baltikum. Ne? Also sozusagen, da ist eine gemeinsame Grenze mit Russland. Wir sind nicht im Krieg mit Russland. Und da sind Luftraumverletzungen anders zu handhaben. Und wir haben ja das ganze Protokoll. Der Punkt ist halt nur, dass wir eine sehr defensive Kommunikation in der Vergangenheit hatten. Und ich glaube, das Grundproblem ist, dass Russland ganz einfach nicht mehr geglaubt hat, dass diese Abschreckung so wirklich heftig ist und wirklich hart ist, die wir da betreiben. Und dann testet man halt. Ne? Das Management war gut und das Management war nach Protokoll. Und ich finde jetzt diese Kommunikation des Nordatlantischen Rates zu sagen, wir haben da Eskalationsstufen. Und am Ende der Eskalationsstufe steht auch der Abschuss. Also von daher, wir schließen das überhaupt nicht aus, ist genau die richtige Nachricht, die man jetzt senden muss, damit man den Versuch unternimmt, Russland davon abzuhalten, so etwas nochmal zu tun in der Größenordnung. Es wird immer Luftraumverletzungen geben, aber halt mit drei, die bewaffnet sind, 12 Minuten, das ist schon eine neue Qualität gewesen.
Glauben Sie, dass jetzt diese neue, klare Kommunikation Nachholeffekt ist, weil, wenn wir auch auf die Seite Washingtons schauen, Trump sagte letztens, als es um Beistand der USA ging, ja, das würde ich tun, sagt er nach Fragen zur Verteidigung von Polen und beiden Staaten im Ernstfall. Auch der neue Botschafter Waltz sagte bei den Vereinten Nationen, die USA würden jetzt jeden Zentimeter NATO-Territoriums verteidigen. Das ist ja genau das, worauf ich glaube, viele Mitgliedstaaten und Bürgerinnen und Bürger der NATO gewartet hat, dieses nicht einen Zentimeter preiszugeben, dieses klare Bekenntnis.
Ja, das ist genau, was es bedarf. Jetzt muss man immer in sozusagen bei den USA vorsichtig sein, weil wir wissen, dass der Präsident jemand ist, der morgen auch genau das Gegenteil sagen kann. Ne? Aber in dieser Situation ist das genau die richtige Nachricht, weil ein Teil natürlich der russischen Provokation ja auch dadurch bewirkt wird, dass man in Russland den Eindruck hatte, und den hatten wir hier ja auch, oder den haben wir noch immer auch, ne, dass die USA sich sukzessive aus diesem Konflikt zurückziehen, dass die USA sich sukzessive aus sozusagen der Unterstützung Europas im Rahmen der NATO zurückziehen. Und dann ist es natürlich aus russischer Perspektive sehr einfach zu sagen, okay, wenn die Allianzführungsmacht, ne, so offensichtlich kein Interesse mehr zeigt, dann können wir jetzt mal testen, wie eigentlich diese Allianz funktioniert, wenn die Amerikaner so halbwegs draußen sind. Jetzt zu sagen, pass mal auf Leute, jeder Zentimeter wird verteidigt, ist genau die klare Nachricht, die Moskau braucht, um die Abschreckung wiederherzustellen. Und das ist das Grundproblem gewesen bei sowohl den Drohnen als auch bei den Kampfflugzeugen, also den MiG-31, dass die Abschreckung nicht mehr glaubhaft war. Offensichtlich aus russischer Perspektive. Und da hat man zumindest den ersten Schritt gemacht, um die Glaubwürdigkeit der Abschreckung wiederherzustellen.
Apropos Glaubwürdigkeit, glauben Sie, dass Moskau jetzt im Gegensatz zu früher nicht Amerika oder die USA, sondern Europa als neuen Hauptfeind adressiert hat? Weil letztens gab es ja Signale aus Moskau, auch ganz krude Kommunikation, dass Finnland jetzt der neue Hort des europäischen Faschismus sei, noch gefährlicher als die Ukraine. Ist das auch wieder eine Maßnahme, um hier Zwietracht und Angst zu sehen?
Ja, das ist russische Strategie. Also russische Strategie ist, einen Keil durch die Europäer auch zu treiben. Also das ist eine doppelte Strategie. Ne? Auf der einen Seite darauf zu hoffen, darauf zu bauen, dass es sozusagen ein Zerwürfnis gibt zwischen den USA und den Europäern, aber gleichzeitig auch bei den Europäern den Keil dazwischen zu treiben. Und das spielt in diese Strategie mit rein, jetzt Finnland als den neuen Hauptgegner im Prinzip zu erklären. Die ganze hybride Kriegsführung, die man gegenüber Deutschland betreibt und anderen europäischen Gesellschaften betreibt, aus der Perspektive Russlands, und das haben wir ja auch gehört aus dem Kreml, ist es so, dass die Europäer eigentlich diejenigen sind, die jetzt mit der Ukraine zusammen verhindern, dass die Amerikaner und die Russen einen Deal über die Ukraine machen. So, und von daher sind die Europäer dann natürlich Gegner.
Ja, wenn es um die Gegnerschaft Europas und Russlands geht, ich denke, das ist einsichtig. Aber wie sieht es aus mit der Gegnerschaft oder der ehemaligen zwischen Washington und Moskau? Ist es jetzt so, dass die beiden, Putin und Trump, aber eigentlich Dealmaker sind und dass wir draußen sind? Wir müssen jetzt zuschauen, was die tun?
Im Wesentlichen ist das so, weil wir wissen ja, dass es weiterhin amerikanisch-russische Gespräche gibt. Da geht es um die Normalisierung der ökonomischen Beziehungen. Wir sehen ja, und ich würde das als einen ersten Schritt bezeichnen, der Normalisierung, dass die Vereinigten Staaten ihre Beziehungen zu Weißrussland normalisieren.
Da geht's ja, zwar ich habe im Sapat-Manöver gesehen, also Sapat-Manöver heißt Westen, russische, belarussische Truppen führen ein Manöver durch und ich habe gelesen, zwei amerikanische Militärbeobachter vor Ort, neben übrigens einer ganzen indischen Mannschaft.
Genau, also es haben Inder an dem Manöver teilgenommen und es sind Militärbeobachter eingeladen worden. Ich glaube, auch wir Deutschen, wir haben sozusagen abgesagt, wir gehen da nicht hin, aber die Amerikaner sind hingegangen. Und das ist halt im Zusammenhang zu sehen zu einer Entspannung in den amerikanisch-belarussischen Beziehungen. Weil es ja schon vorher einen Deal gegeben hat, dass Belarus Häftlinge entlassen hat. Im Gegenzug hat die USA Sanktionen gegen die Belarus Airlines, ich weiß nicht, wie die heißen, aufgehoben. Was insofern interessant ist, als man davon ausgehen kann, dass das, was jetzt nach Belarus geliefert wird, für deren Airline ein Teil jetzt auch nach Russland geliefert wird, damit sozusagen die russische Luftfahrtindustrie wieder in die Gänge kommt, die ja aufgrund der Sanktionen ziemlich am Boden lag und viele Maschinen einfach nicht mehr abheben konnten, weil Ersatzteile gefehlt haben. Also von daher ist das auch, also glaube ich, als einen ersten Schritt zur Normalisierung der Beziehungen zu Russland zu sehen, indem man jetzt über Belarus dann auch Russland was zukommen lässt. Also diese Bemühungen gibt es weiter und das spielt Europa keine Rolle. Und das ist jetzt meine These, Trump hat sich nie für die Ukraine interessiert. Für den war die Ukraine halt nur ein Problem auf dem Weg zur Normalisierung der Beziehungen zu Russland. Und er sieht jetzt, dass er da nicht weiterkommt. Wir wissen nicht, ob er sich sukzessive aus diesem Konflikt zurückziehen wird. Es gibt die Hinweise meines Erachtens. Also momentan findet ja so ein, auf Englisch sagt man so schön, Blame Game, was wäre ein deutscher Begriff, also so schwarzer Peter-Spiel statt. Ne? Also Trump sagt, ich bin ja bereit zu super harten Sanktionen, aber nur, wenn die Europäer die auch umsetzen. Kein Öl mehr aus Russland beziehen, 50-100% Zölle auf China oder auf die Einrichtungen in China erheben, die russisches Öl und Gas beziehen. Wohlwissend, dass die Europäer das aller Wahrscheinlichkeit nach nicht machen werden und nicht machen können. Er spricht ja nicht umsonst von der NATO. Der weiß, dass die NATO keine Sanktionen verhängen kann. Aber wenn er von der NATO spricht, sind die Türken dabei. Ne? Wenn er von der EU sprechen würde, wären die Türken nicht dabei. Wenn er von der NATO spricht, sind die Türken dabei. Und die Türken haben bisher noch keine einzige Sanktion mitgetragen und werden einen Teufel tun, diese Sanktionen sozusagen, die Trump verlangt, umzusetzen. Also kann dann Trump sagen, ich wäre dazu bereit gewesen, aber die Europäer, dort wo dieser Krieg stattfindet, die wollen nicht, also haben die höchstwahrscheinlich kein Interesse an der Beendigung dieses Konfliktes, ich bin raus. Das ist durchaus möglich, dass wir das in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden.
Und was ich sehr interessant fand, war mal die Perspektive zu wechseln, weil in Alaska sind ja sozusagen die USA und Russland Nachbarstaaten.
Ja.
Ist es jetzt auch aufgrund, wie dieses Treffen abgelaufen ist, Zeit, dass wir unser eurozentristisches, unser euroatlantisches Weltbild einfach mal vor der Wand nehmen?
Der Punkt ist, wir können uns das noch nicht leisten. Also wir sind so abhängig von den Vereinigten Staaten, vor allen Dingen, also in zweifacher Hinsicht. Auf der einen Seite, wenn die Vereinigten Staaten sich wirklich komplett aus der Unterstützung der Ukraine zurückziehen, haben die Ukrainer ein Problem. Wir können Dinge nicht ersetzen, die die Vereinigten Staaten produzieren. Wir haben jetzt den Deal, dass wir sie kaufen, aber wenn die Vereinigten Staaten jetzt sagen würden, mit dem Kaufen ist auch nicht, dann haben wir in ein paar Systemen wirklich ein Problem. Und wir haben vor allen Dingen ein Problem, wenn die Vereinigten Staaten den Ukrainern die Kooperation mit Blick auf geheimdienstliche Erkenntnisse, also ISR, entziehen. Das können wir auch nicht ersetzen in dem Umfang. Deswegen müssen wir die USA sozusagen irgendwie versuchen, an Bord zu halten. Das versuchen wir gerade. Und wir haben das Problem, dass wir selber enorm abhängig sind von den Vereinigten Staaten, was unsere eigene Verteidigung anbelangt. Also wir haben ja, ich sage jetzt mal im deutschen Kontext, Generalinspekteur, Verteidigungsminister, 2029 sind die Russen so weit, dass wenn sie wollen würden, ein NATO-Mitgliedstaat angreifen könnten. Wenn die Amerikaner nicht dabei sind, haben wir wirklich ein Problem. Ja? Und wenn die Amerikaner jetzt in den nächsten anderthalb Jahren sagen, wisst ihr was, Europa, es war schön mit euch, aber nächsten ersten versucht ihr es mal alleine ohne uns, dann haben wir ein akutes Problem. Also von daher ist diese Tendenz da, wir müssen die Vereinigten Staaten in Europa halten, solange es geht. Oder wenn man das vergleicht, ich weiß, Analogien zwischen Individuen und Staaten sind schwierig, aber das ist so wie ein Ehepaar, das weiß, dass die Ehe zu Ende ist, aber der eine Teil, sagen wir mal, Europa ist die Frau, sagt, ich werde die Scheidung auf keinen Fall einreichen. Ja, das muss schon er machen, aber ich werde es auf keinen Fall tun. Und in der Situation sind wir. Und gleichzeitig versuchen wir halt dann, unabhängiger von den USA zu werden, indem wir das durchführen, was wir gerade durchführen. Ne? Also sozusagen europäische Rüstung, Beschaffung und so weiter und so fort. Es ist eine Doppelstrategie, es ist eine risikoreiche Doppelstrategie, aber ich glaube, es gibt keine Alternative dazu, weil wenn wir die Vereinigten Staaten im Prinzip vor die Wahl stellen, wenn wir sie verprellen, dann wird unsere Sicherheitslage wirklich dramatisch schlechter werden.
Ja, wenn wir mal auf die, Sie haben gesagt, individuelle Ebene, wenn wir mal darauf uns konzentrieren, für mich ist das für uns Europäer auch wirklich sehr schwierig, weil ich sehe das so, Trump und Putin, das sind, ich sag mal, sehr ähnliche Menschen, ja, zwei sehr ähnliche Männer, die aufgrund ihres Führungsstils, ich nenne es mal höflich autoritär, natürlich auch eine ganz andere persönliche Ebene haben. Also wenn ich die Plakate sehe, Trust Trump zum Beispiel, dann läuft mir das so ein bisschen eiskalt den Rücken herunter. Glauben Sie, dass wir dann als Europa, die nun mal nicht ein so gewaltiger, einiger Machtblock sind, da eine Chance haben? Vor allem kann es auch sein, dass Trump versucht, Putin zu gewinnen, um gegen Xi Jinping in Peking da einfach einen Partner in Crime zu haben?
Das mag sein, dass das mal eine Idee gewesen ist bei einigen Teilen der Trump-Administration. Ich glaube, selbst die Trump-Administration realisiert jetzt, dass das nicht aufgehen wird. Also, dass Russland und China in ihrer Gegnerschaft zu den USA und letzten Endes zur Dominanz der Vereinigten Staaten, nicht nur der militärischen, sondern auch der politischen und ökonomischen in den internationalen Beziehungen, da relativ geschlossen zusammenzustehen. Also diese Idee, man macht jetzt im Prinzip den umgekehrten Nixon, ne? Also Nixon, der dann nach Peking reiste, die Beziehungen zwischen den USA und dem kommunistischen China normalisiert hat, weil beide sozusagen die Sowjetunion als Hauptgegner hatten. Das wird mit Russland nicht funktionieren, das sehen wir tagtäglich. Russland hat ein Interesse an der Normalisierung der ökonomischen Beziehungen, aber gleichzeitig hat Russland jetzt kein Interesse, sich gegen China zu stellen, weil Russland genauso wie China eine neue Weltordnung will, die die Dominanz der Vereinigten Staaten bricht. Von daher glaube ich nicht, dass diese Strategie aufgehen wird. Und ich glaube, große Teile der Trump-Administration haben das auch realisiert.
Was halten Sie davon? Es gibt ja auch Vorschläge, auch aufgrund aktueller politischer Bewegung. Europa oder die Führungspersönlichkeit Europa müsste auch einen ähnlichen autoritären Führungsstil, Kommunikation anwenden, damit, Sie haben es Ehe genannt, die nicht scheitert oder geschieden wird.
Ich glaube, das ist Quatsch, weil ich glaube, sozusagen in den USA ist ein Prozess im Gange, der auf eine grundlegende Neudefinition der amerikanischen Rolle in der Welt hinausläuft. Also es ist nicht so, dass die Vereinigten Staaten keine Supermacht mehr sein wollen. Sie wollen weiterhin Supermacht oder Weltmacht sein. Aber sie definieren diesen Supermachtstatus, diesen Weltmachtstatus anders. In den vergangenen 70 Jahren war zumindest den meisten Präsidenten sehr bewusst, dass man Partner und Verbündete braucht. Und um die bei der Stange zu halten, dass man auch bereit sein muss, kollektive Güter zur Verfügung zu stellen. Also, dass die Vereinigten Staaten mehr Kosten tragen als ihre Partner und Verbündeten, um diese Rolle in der Welt zu spielen. Und das wird jetzt grundsätzlich anders gesehen. Jetzt wird es so gesehen, dass die Vereinigten Staaten zwar weiterhin Weltmacht bleiben wollen, aber nicht mehr bereit sind, letzten Endes das zu finanzieren, sondern dass die anderen ihnen den Weltmachtstatus finanzieren sollen. Da zählt die Zollpolitik dazu, also das ist diese Idee, möglichst viel Industrie in die USA zu zwingen. Da gibt es ja dann auch die Idee, dass man sich diese Sicherheitspolitik oder den sicherheitspolitischen Schutz bezahlen lässt. Und deswegen ist der Versuch Europas hier sozusagen an die alten transatlantischen Beziehungen anzuknüpfen, nur unter neuen Vorzeichen. Ich glaube, der ist vergeblich, weil aus amerikanischer Perspektive ändert sich gerade die Sequenz der amerikanischen Rolle in der Welt. Dafür spricht auch zum Beispiel, dass es jetzt wohl die erste Version der National Defense Strategy gibt, die bei Pete Hegseth auf dem Tisch liegt. Und wie alles, kennt man ja auch aus dem BMVG, wird sofort durchgestochen an die Presse. Und da steht ja drin, dass die Hauptaufgaben der amerikanischen Streitkräfte der Zukunft Homeland Security und Western Hemisphere sein sollen. Also Western Hemisphere, traditioneller Begriff für Lateinamerika. Da spielt Europa überhaupt gar keine Rolle mehr. Das knüpft an das, was Hegseth am 12. Februar gesagt hat, als er in Brüssel war, das erste Mal in Brüssel war, wo er gesagt hat, Leute, rechnet mir da nicht mehr damit, dass wir der primäre konventionelle Sicherheitsgarant für Europa sind. Also von daher, der Blick auf Europa hat sich komplett verändert. Das hat man schon bei der Obama-Administration gesehen, aber bei Trump wird es jetzt wirklich konkret. Ja, auch die Tatsache, dass wir jetzt vor 2, 3 Tagen die Nachricht bekommen haben, dass die Vereinigten Staaten den Verkauf von Patriot-Systemen, also selbst an Verbündeten, jetzt im Prinzip anhalten, weil sie sagen, wir brauchen die selber. Also das ist alles eine Neudefinition der amerikanischen Rolle in der Welt.
Ja, ich sehe schon, da ist die Beziehungskrise groß. Wäre es eine Möglichkeit, dann Ihrer Meinung nach vielleicht aber zu sagen, wenn wir uns in diesem Eheszenario befinden, dass Sie sagen, okay, Herr Trump, dann erfüllen wir den Wunsch und wir konzentrieren uns auf Ihre Energieforderung und wir brechen jetzt wirklich komplett in Europa die Beziehung ab. Zum Beispiel auch Slowakei, Ungarn kauft kein russisches Öl mehr, was sie aber ja tun.
Also ich würde sagen, das sollten wir nicht wegen Trump tun, sondern das sollten wir tun, weil wir andernfalls ja weiterhin, glaube ich, 20 Millionen pro Jahr in die russische Staatskasse spülen. Also wir haben ein eigenes Interesse daran, Russland zu schwächen, durch die Tatsache, dass hier noch Staaten sind, die Öl und Gas abnehmen.
Und die Ukraine.
Genau. So, und deswegen würde ich sagen, das hat mit Trump jetzt erstmal wenig zu tun. Taktisch hätte ich gesagt, wir sind dazu bereit. Und dann hätte ich den Ball wieder in das Feld Trump gespielt, weil ich glaube ja, dass Trump im Leben keine Sanktionen verhängen wird. Also auch vor allen Dingen nicht gegen China. Deswegen hätte ich als Europa so reagiert, dass ich gesagt habe, ja, wir machen das sofort und jetzt möchte ich mal sehen, dass sie im Prinzip das Gleiche drauflegen. Und dann hätten wir gesehen, dass die Vereinigten Staaten das nicht wollen.
Ja, das finde ich tatsächlich brutal. Also, ne, wir warten auf die angekündigten Sanktionen. Auch was China angeht, TikTok-Deal, also die Einigung so, wie sie gelaufen ist, ich glaube, für China ist das annehmbar.
Also wenn ich das richtig sehe, behalten die ja sozusagen den Algorithmus.
Genau.
Das ist ja der Kern von diesem Ganzen.
Ja, aber wenn wir nochmal auf die Energiefrage abstellen, wenn es so wäre, dass selbst zum Beispiel die europäischen Staaten, die noch russisches Öl kaufen, dem entsagen würden, dann steigen die Energiepreise in diesen Ländern. Und wir wissen, gerade wenn es um Länder geht, wo das Bruttosozialprodukt nicht so hoch ist, die Energiekosten aber steigen, sind innere Unruhen zu befürchten oder Umwälzungen im Sinne von Wahlentscheidungen. Wie groß ist dieser Angriffsvektor, wenn wir an Moskau denken?
Der ist groß, aber letzten Endes geht es ja, ich sage jetzt mal so, meine persönliche Meinung. Wer hätte denn was dagegen, wenn es in Ungarn einen Regimewechsel geben würde? Wer hätte denn was dagegen, wenn es in der Slowakei einen Regimewechsel geben würde? Also das sind zwei pro-russische Regierungen. Wenn die stürzen, können wir alle nur froh sein.
Ja, wir nicht, aber ich denke, dass gerade diese Länder alles dafür tun werden, dass es eben nicht zu ihrer Abwahl
richtig.
Kommt.
Genau, richtig. So, der Punkt ist, ich glaube, da gehen wir auf ein grundsätzliches Problem ein, für das es auch keine Lösung gibt. Kriege werden nicht gewonnen, indem man versucht, sozusagen möglichst wenig Geld auszugeben. So, also Kriege werden nur gewonnen, wenn man einen hohen Preis dafür zahlt. Das ist historisch immer so. Und wir sind dazu nicht bereit. Wir haben die letzten 3,5 Jahre versucht, sozusagen die Ukraine zu unterstützen, aber gleichzeitig hier alles in Balance zu halten. Was dazu geführt hat, dass die Unterstützung der Ukraine eher so suboptimal war ganz oft. Historisch gesehen ist das Quatsch. Und wir kommen jetzt an den Punkt, wo wir einfach sehen, es geht so nicht weiter. Und jetzt ist die Frage, sind wir bereit, sozusagen einen höheren Preis dafür zu zahlen? Und ich sage jetzt mal immer so, wenn ich mir Macron anhöre, wenn ich mir Merz anhöre oder andere, die immer die extrem enorme Bedeutung der Ukraine für die europäische Sicherheit hervorheben, ne? Was ich ja genauso sehen würde, da muss man sagen, da muss man auch mehr ins Risiko gehen. Auch mehr ins innenpolitische Risiko gehen. Dazu sind aber alle nicht bereit, weil sie da gerne wiedergewählt werden wollen oder weil sie eine gewisse Stabilität in ihren Systemen erhalten wollen. Und das ist der grundlegende Widerspruch, den wir haben bei der Unterstützung der Ukraine und den kriegen wir nicht aufgelöst. Das ist ganz einfach der Punkt, glaube ich.
Ja, einen Punkt möchte ich noch machen, auch nochmal vielleicht Richtung China schauen. Ich habe bei der Parade zum 80. Jahrestag Ende Zweiter Weltkrieg in Peking gesehen, dass da der ungarische Außenminister mit paradiert. Zwar nicht mit Schulterschluss an erster Stelle, neben auch Nordkorea, sondern eben da hinten, aber er war dabei. Wie bewerten Sie die Rolle oder wie sieht vielleicht auch Trump Europa in Bezug auf China? Weil will er, dass auch Europa sich geschlossener gegen Peking wendet und dann solche Bilder eben nicht sehen?
Also ich bin mir nicht sicher momentan, wie eigentlich die Trump-Politik gegenüber China ist. Als Trump ins Amt gekommen ist, waren wir eigentlich alle mit Blick auf das, was im Wahlkampf zu hören war, was so Magerleute, die Außenpolitik machen, geschrieben haben. Wir waren ja alle sehr überzeugt davon, dass es, dass sozusagen die Konfrontation mit China steigen wird. Und dann kamen die Zölle, also diese 500% Zölle, die er zunächst einmal auf China gelegt hat, die sprechen ja auch dafür. Was wir gesehen haben, ist allerdings, dass es in diesem Umfeld von Trump zwei Lager gibt. Also ich würde jetzt mal sagen, die harten Magernationalisten, die China als die größte Bedrohung ansehen. Und dann aber diese ganzen Tech-Leute, die unglaubliche Geschäftsinteressen in China haben und eigentlich keine harte Gangart gegen China wollen. Und was ich jetzt so beobachte, also den TikTok-Deal haben Sie gerade eben erwähnt, ne, ist, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt diese Tech-Leute die Oberhand gewinnen, was China anbetrifft. Also wir sehen ja sozusagen, dass das mit dieser harten Zollpolitik sowieso nichts wird, weil die Chinesen haben den USA gezeigt, welche Schmerzmittel sie zur Verfügung haben, nämlich Rohstoffe. Wir haben diesen TikTok-Deal auch völlig anders als noch im Wahlkampf angekündigt. Und ich bin mir nicht sicher, ob jetzt sozusagen das wirklich in eine harte China-Politik münden wird. Auch mit Blick auf die gerade erwähnte National Defense Strategy, wo man ja erwartet hätte zu sagen, Hauptaufgabe ist, ja, vielleicht Homeland Defense, klar, aber dann Containment oder Balance of Power, ne, verhindern, dass die Chinesen die Hegemonie über Asien erlangen. Davon ist ja nichts zu lesen. Von daher bin ich mir unsicher, ob nicht gerade diese Tech-Leute die Oberhand gewinnen in der Trump-Administration mit Blick auf die China-Politik.
Was Unsicherheit angeht und Tech, da schaue ich auch auf Indien, bin ich mir auch gerade sehr unsicher, wie sich Indien in dem aktuellen Szenario bewegen wird. Indien ist sehr mächtig, natürlich als Staat der BRICS-Staaten, aber genauso gut vom Westen, wenn wir noch von ihm sprechen können, umkämpft. Wo sehen Sie die Rolle Indiens, mal abgesehen von den indischen Soldaten beim Sarpat-Manöver?
Ich glaube, die Inder machen das, was sie die letzte Zeit immer gemacht haben und das werden sie auch in Zukunft machen. Sie halten sich alle Optionen offen. Also Indien wird kein Staat sein, das hat auch natürlich was mit der außenpolitischen Tradition Indiens zu tun, also da Nehru als ne, die Ikone, außenpolitische Ikone der Inder. Die Inder werden kein Staat sein, der sich dauerhaft irgendwo bindet, weder bei der BRICS noch in einem engen amerikanisch-indischen Verhältnis. Ich glaube, die Inder sind darum bemüht, für sich das Beste rauszuholen. Und das machen sie momentan eigentlich ganz gut, weil jeder buhlt um Indien und die Inder sind so klug, sozusagen nicht nur ein Angebot anzunehmen, sondern mehrere Angebote anzunehmen. Das machen sie sehr erfolgreich. Also sie sind in einer engeren Kooperation mit den Franzosen. Franzosen verkaufen Rafale dahin. Jetzt entspannen sich die indisch-amerikanischen Beziehungen gerade wieder, aber sie sind halt auch bei der BRICS dabei und bei der Shanghai Cooperation Organization.
Ja, da habe ich auch nochmal eine Frage. Also als ich da Xi, Putin ja. und Modi sah, also da dachte ich schon, also das ist ja fast eine neue, wenn wir mal die Ehe nehmen, also das ist ja schon fast eine Dreierbeziehung.
Ja, ich glaube, das war ein bewusstes Signal der Inder. Also erstmal muss man ja sagen, Indien ist Mitglied der Shanghai Cooperation Organization, nicht erst seit gestern. Dieser Gipfel stand an und Modi hatte seine Reise dahin angekündigt. Also hat er das vollzogen. Aber natürlich fand das statt in der Zeit, als die Amerikaner nochmal 25% auf die ohnehin schon hohen Zölle nochmal draufgepappt haben. Und für Modi, glaube ich, ist das eine gute Gelegenheit, den USA zu sagen, es gibt auch Alternativen. Na, und überlegt euch gut, ob ihr wirklich wollt, dass wir komplett in das andere Lager hingehen. Und das hat er sehr gut gemacht, glaube ich. Und jetzt sehen wir ja, es gab wieder ein Telefonat zwischen Modi und Trump und die Kommunikation von beiden war ein großartiges Telefonat. Wir sind im Gespräch und ne, wir wollen ganz viele Sachen zusammen machen. Deswegen, das haben die Inder schon sehr geschickt gemacht. Also im Prinzip, wenn man das so mal sagen darf, von der Shanghai Cooperation Organization den Amerikanern den Mittelfinger gezeigt und die Amerikaner haben die Nachricht verstanden.
Ja, Kommunikation ist das A und O in jeder Beziehung. Aber mal
sollte
abgesehen.
Nicht zu oft bei Beziehungen bleiben, sonst wird das hier noch ein Beziehungspodcast.
Gut, dann machen wir Familien, da setze ich Familien. Und glauben Sie, dass die BRICS-Staaten eine engere Familie werden im Vergleich zum Westen? Also, dass das der neue Gegenpol ist?
Nein, definitiv nicht. Also, die BRICS sind ein sehr heterogenes Konglomerat, die eint alle der Wunsch, die internationale Ordnung zu verändern. Da passieren ja viele Dinge, die sozusagen in Vorbereitung auf diese Veränderung wirken sollen. Aber sie sind als Gruppe sehr heterogen. Also das wird keine homogene Masse werden, auch in Zukunft nicht. Wenn man den chinesischen Diskurs sich mal anschaut, den internen, im Rahmen der BRICS, aber auch im Rahmen der Shanghai Cooperation Organization, reden die Chinesen immer gerne von der multipolaren Weltordnung, wo es halt keine Übermacht gibt und viele regionale Zentren. In China reden sie aber immer von der bipolaren oder der unipolaren Weltordnung. Also für die Chinesen ist BRICS halt auch nur ein Instrument, um letzten Endes ihr Ziel zu erreichen, nämlich auf Augenhöhe zu den USA zu kommen. und dann langfristig die USA zu überholen. Deswegen, ich glaube nicht, dass BRICS sozusagen eine wirkliche Handlungseinheit werden wird. Die werden jetzt zusammengehalten in ihrer Opposition zu dem von den USA dominierten internationalen System. Aber wenn man sich anschaut, haben die ja ganz viele Konflikte auch untereinander.
Ja, ich verstehe. Also BRICS keine Handlungseinheit. Handlungseinheit Westen natürlich gestört. Aber glauben Sie, dass wir in dieser aktuellen Krise das Potenzial haben, uns wieder zu einen? Oder müssen wir darauf noch lange warten?
Nee, ich glaube, wir müssen den Westen neu definieren. Also ich glaube sozusagen, das, was wir jetzt also allgemein als Westen aus einer deutschen Perspektive bezeichnen, ist ja für Deutschland die EU auf der einen Seite und sicherheitspolitisch die NATO, ne? Die dann den engen Schulterschluss zu den Vereinigten Staaten bietet. Und das sind beides Institutionen, das muss man ganz einfach so sagen, die so richtig handlungsfähig nicht mehr sind. Ja, also wir sehen ja die zentrifugalen Kräfte in der EU. Also wir haben halt in der EU eine große EU. Ich glaube, wo sich alle drin einig sind, dass man den Binnenmarkt braucht. Aber alles, was darüber hinausgeht, werden sie immer mindestens einen finden, der da nicht mitziehen will. So, und in der NATO haben wir das Problem mit den Amerikanern. Da haben wir zwar auch die Ungarn drin und die Slowaken und die Türken, aber das Problem ist halt das transatlantische Problem. Und ich sage nicht, dass man diese Organisation aufgeben soll, ne? Das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube, wir müssen zu etwas kommen und ich sehe diesen Prozess ja schon am Rollen letzten Endes, indem dieser Westen wesentlich flexibler wird. Nicht die Institutionen aufgeben, aber es geht darum, möglichst breite Koalitionen in diesen Institutionen zu schaffen aus Mitgliedstaaten, die gemeinsame Interessen haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf die EU schaut, da sieht man, dass das gerade passiert und die so klug sind zu sagen, man muss über den EU-Rahmen hinausgehen, weil man braucht auch Länder wie Großbritannien und Norwegen. Ich würde immer noch sagen, auch noch die Türkei, aber darum geht es momentan nicht, ne? Also möglichst breite Koalition europäischer Staaten, europäischer EU-Staaten unter Einschluss europäischer Nicht-EU-Staaten. Und letzten Endes würde ich noch einen Schritt weiter gehen. In Zukunft muss man den Westen auch globaler denken. Weil wir haben halt, ich sag mal, die letzte Umfrage in Kanada hat irgendwie gesagt, dass 86% der Kanadier gerne Mitglied der EU werden wollen. Das werden sie nicht können, aber das hindert uns ja nicht daran, sozusagen in viel engere Beziehungen mit Kanada zu gehen. Das hindert uns ja nicht daran, in viel engere Beziehungen mit Staaten des globalen Südens zu gehen, wenn so ein gewisser Interessenskern geteilt wird. Also wofür ich plädiere ist, der Westen muss flexibler, pragmatischer und größer werden. Und dann gibt es eine Chance, irgendwie ein Gewicht in dieser internationalen Politik zu sein. Ich glaube, wenn wir uns nur auf das Klassische konzentrieren, also EU plus NATO, dann wird Europa in diesem zukünftigen internationalen System eine sehr nachgeordnete Rolle spielen.
Das finde ich ein sehr interessanter Gedanken, den Westen globaler zu sehen, auch vielleicht sogar Staaten wie Kanada in die EU aufzunehmen.
Naja, das geht ja nicht. Aber sozusagen, das hindert ja nicht daran, sie viel enger an die EU ranzubringen.
Ja, so viel besser ausgedrückt. Nur, auch wenn wir mal über die EU nachdenken und auch die deutsche Rolle in der EU, kommen wir aus diesem Dilemma vielleicht auch einfach raus, indem Deutschland eine stärkere Führungsrolle, eine militärische Führungsrolle in den USA übernimmt, weil genau das...
In den USA?
Nein, natürlich nicht. Gegenüber den USA. Weil genau das fordern ja zum Beispiel auch die Deutschen in der Bevölkerungsumfrage 2025, dass Deutschland eine stärkere militärische Führungsrolle für sie übernimmt.
Ja. Die einfache Antwort auf Ihre Frage ist ja, definitiv. Das kompliziertere Problem ist, ich bin mir nicht sicher, ob die politische Elite das mental dazu schon bereit ist. Also wir sehen ja, wir tun viel, um die Bundeswehr besser auszurüsten. Und wir diskutieren natürlich sehr viel, sozusagen, wie kann man das machen und wie lösen wir das Personalproblem und so weiter und so fort. Da gibt es schon einen sehr starken Fokus auf die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ich habe nur Zweifel daran, ob eigentlich sozusagen der mentale Wandel bei den politischen Eliten erfolgt ist, denen klar ist, was das eigentlich bedeutet, wenn man jetzt, und jetzt zitiere ich mal den Kanzler, aber der vorhergehende Kanzler hat das auch gesagt, wenn man anstrebt, dass die Bundeswehr die stärkste konventionelle Armee der NATO werden soll. Daraus resultiert ja eine gewisse Verpflichtung. Die Verpflichtung ist dann auch militärisch zu führen und das entspricht erstmal nicht unserer Kultur. Ja, wir führen gerne politisch, wir führen gerne ökonomisch, militärisch, fahren wir gerne im Geleitzug. Und das geht dann nicht mehr. Und ich, wenn ich mir so angucke, Diskussionen über eine Deterrence Force europäischer Staaten in der Ukraine, dann bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir mental verstanden haben, was eigentlich aus dieser Politik, die wir betreiben, ich sag mal auf der materiellen Ebene, was da eigentlich für Verantwortung daraus resultiert. Und das ist so mein großes Problem, dass ich mir nicht so sicher bin, ob das wirklich allen bewusst ist.
Ja, das ist ein guter Punkt, der mentale Wandel. Ich denke, da sind Sie auch mit Anne Applebaum gut bekannt, weil sie sagt ja zum Beispiel auch, Putin zählt zu seinem Imperium auch Berlin und Deutschland. Und ich glaube, Sie haben auch ein Buch geschrieben, Was, wenn Putin gewinnt? Glauben Sie, dass die Politik auch Ihr Buch gelesen hat und dann vielleicht auch Ihre Handlungsempfehlung daraus abgeleitet hat?
Also ich weiß, dass die Politik mein Buch gelesen hat. Ich glaube nicht, dass sie meinen Handlungsempfehlungen folgt. Also ich glaube sozusagen, da, also so einen Einfluss hat niemand von außerhalb auf irgendwelche Politiker. Aber wenn wir nochmal auf diesen mentalen Wandel eingehen, ich glaube, es ist jedem klar, und da sehen wir sozusagen diesen Zwiespalt, ne? Es ist jedem klar, und das wird ja auch so gesagt, dass wenn Russland in der Ukraine gewinnt, dass die Sicherheitssituation für Europa sich dramatisch verschlechtern würde, dass wir möglicherweise damit zu rechnen hätten, dass Putin entweder einen Krieg gegen ein NATO-Land führt oder aber die NATO testet. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn ich mir diese ganze Diskussion, die wir haben, um zum Beispiel die Deterrence Force in der Ukraine, wenn ich mir die anschaue, dann ist doch das Signal, das wir aussenden, dass wir eigentlich überhaupt gar keine Lust drauf haben, in eine Situation zu geraten, wo ein deutscher Soldat auf einen Russen schießen muss. Aber dann kann ich nicht abschrecken. Ja? Und wenn ich nicht bereit bin, in der Ukraine deutsche Soldaten hinzuschicken, wo die Ukraine doch so wichtig ist, wie alle sagen, dann ist doch die Frage, was ist das eigentlich für ein Signal an das Baltikum? Nur weil Staaten 1949 einen Vertrag unterschrieben haben, wo sie einen Artikel 5 reingefügt haben, heißt das ja nicht, dass sie bereit sind, diesen Artikel 5 auch wirklich konsequent umzusetzen. Und das meine ich mit mentale Wende. Ja? Wenn wir den Eindruck geben, wir wollen keine Konfrontation mit Russland, wie wollen wir denn da abschreckend wirken? Wir müssen letzten Endes den Eindruck erwecken, wir haben keine Lust auf eine Konfrontation mit Russland, aber wenn sie kommt, sind wir bereit. Und den Eindruck, den wir erwecken, ist, wir haben keine Lust auf eine Konfrontation mit Russland und wir wollen die unter allen Umständen vermeiden und deswegen sind wir defensiv und tun nichts, was möglicherweise Russland nicht gefällt.
Möchten Sie vielleicht bei dem Punkt Ihre Handlungsempfehlungen nochmal zusammenfassen?
Ich glaube, das sind drei Handlungsempfehlungen, die ich habe. Das eine ist diesen Weg, den wir mit der Ausrüstung der Streitkräfte, also nicht nur in Deutschland, sondern überall jetzt vollziehen, den konsequent weiterzugehen. Da sehe ich ein paar Risiken in den nächsten Jahren. Der zweite Punkt ist, der eigentlich noch viel wichtiger ist, weil Abschreckung beruht ja nicht nur auf der Verfügbarkeit von Material, sondern jemand muss ja glauben, dass man wirklich dieses Material ist bereit einzusetzen. Und viel wichtiger ist halt die psychologische Dimension von Abschreckung. Und da müssen wir kohärente Kommunikation haben. Es darf kein Zweifel daran aufkommen, dass wir bereit sind, das, was wir haben, auch einzusetzen, falls es notwendig ist. Weil nur das schreckt ab. Ich kann Panzer haben, so viel wie ich will, oder Drohnen, tausende von Drohnen haben. Aber wenn mein Gegenüber den Eindruck hat, ich setze es sowieso nicht ein, dann wirkt das nicht abschreckend. Und der dritte Punkt, und den halte ich generell in diesen ganzen Fragen für den zentralsten, ist, wir müssen viel stärker auf die Resilienz unserer Gesellschaft hinarbeiten. Weil wenn unsere Gesellschaft nicht resilient ist, also die Deutsche und andere, wenn die nicht bereit sind, den Preis zu zahlen, den ein möglicher Bündnisfall nach sich ziehen würde, und mit Preis meine ich, das wird auch einen politischen und einen ökonomischen Preis für all jene haben, die in Deutschland dann bleiben werden, dann werden die Streitkräfte nicht lange in der Lage sein, ihren Auftrag durchzuführen. Weil letzten Endes der Druck auf Regierungen dann so groß wird, dass irgendwann mal sozusagen die Streitkräfte wieder zurückgezogen werden. Das heißt, diese Resilienz der Gesellschaft ist für mich überhaupt die zentrale Voraussetzung für all das andere, was wir machen. Also für all diese Beschaffungen, die jetzt für die Bundeswehr kommen, für all diese Vorbereitungen, die wir treffen, damit wir abschreckend wirken, ist die Resilienz der Gesellschaft zentral. Und das ist der Punkt, wo ich sage, da stehen wir wirklich erst ganz, ganz am Anfang der Zeitenwende. Denn das ist die richtige Zeitenwende, nicht sozusagen die Ausrüstung der Bundeswehr.
Ich denke, das sind drei sehr gute Punkte. Also Kommunikation stärken, für Glaubwürdigkeit sorgen und Resilienz sichern.
Ja.
Ich glaube wirklich, ein kurzes, klares Rezept, um aus diesem Schlamassel rauszukommen von Drama, Drogen und Drohnen, der Beziehung, der Ehe, wie auch immer, zwischen Washington, Moskau und der NATO. Herr Professor, vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns in Potsdam waren.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
Und, liebe Damen und Herren, herzlichen Dank fürs